Liebe Geschwister, wir setzen heute unsere Betrachtung des Johannes-Evangeliums fort und wir stehen im Kapitel 3. Wir lesen die Verse 14 bis 21. Johannes Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Soweit Gottes Wort. Lass uns mal kurz beten. Herr, unser Herr, unser Gott und Heiland, ja, wir danken dir für das, was wir hier lesen, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, damit er uns rettet, damit wir nicht mehr in der Finsternis sind, damit wir nicht mehr von dir getrennt sind und unter deinem Zorn stehen und auch verdammt sind, sondern damit wir ewiges Leben erben, durch den Glauben an ihn. Und wir danken dir, dass du uns wiedergeboren hast zu einer neuen Hoffnung, dass du uns diesen Glauben geschenkt hast. Wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir dafür. Amen. Letzte Woche haben wir begonnen, das dritte Kapitel des Johannes-Evangeliums zu betrachten, indem es hauptsächlich um die Wiedergeburt geht. Und wir haben auch gesehen, was dieser Begriff bedeutet. Jesus geht auf dieses Thema ein, als er von einem Mitglied des Hohen Rates der Juden namens Nikodemus angesprochen wird. Wir haben gesehen, dass unser Herr betont, dass man das Reich Gottes nicht zu sehen bekommt, ohne von oben geboren zu sein. Das heißt, ohne durch den Heiligen Geist erneuert worden zu sein, ein neues Herz bekommen zu haben. Nikodemus, der ein namhafter Theologe war, versteht nicht, wovon Jesus spricht, obwohl diese Dinge in der Heiligen Schrift angekündigt wurden. Nicht, weil es ihm an Wissen mangelt, sondern weil er das Zeugnis Jesu nicht ernst nimmt. Das ist, was Jesus sagt. Ihr, die Leiter der Juden, ihr nehmt mein Zeugnis nicht ernst. Das bedeutet, dass er Jesus zwar als Lehrer anerkennt, sehen, er kommt zu Jesus und sagt, nennt ihn Rabbi, wir wissen, dass du von Gott kommst, aber er ist nicht bereit, sich von ihm retten zu lassen. Und darum geht es hier in diesem Kapitel. Es geht um die Rettung, die Jesus uns schenkt. Und diese Haltung des Nikodemus spiegelt die Einstellung vieler selbsternannten Christen von heute wider, leider. Sie stimmen zwar den Worten Jesu teilweise zu, Sie schätzen ihn, sie bewundern den Herrn, haben aber ihre Sünden nicht bekannt, sind nicht bereit, ihre Sündhaftigkeit, ihre Verlorenheit zu bekennen, und sie haben Jesus nicht als ihren Herrn angenommen, als ihren Erlöser. Wer wiedergeboren ist, kommt zu Jesus. Das ist die Lektion hier dieses Textes. Und empfängt durch ihn die Vergebung seiner Sünde und das ewige Leben. Ja, ich, obwohl wir die Verse 14 bis 21 heute betrachten wollen, möchte ich nochmal auf den Vers 5 zurückkommen. Vers 5, wo es steht, Jesus antwortete Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was bedeutet genau das, was Jesus hier sagt? Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Zwar vergleichen manche Übersetzung, hauptsächlich moderne Übersetzung, das Wirken des Geistes mit reinigendem Wasser und lesen diesen Vers so: aus Wasser geboren, das heißt aus dem Geist geboren sein. Also als ob die Wirkung des Geistes in uns mit der Reinigungskraft vom Wasser vergleichen würde. Das ist zulässig, das betone ich zunächst, aber im griechischen Text steht tatsächlich eine Konjunktion hier, und, kai, die normalerweise eine Nebeneinanderstellung bedeutet, Wasser und Geist. Und das ist hier gerade das Problem. Das Wasser scheint eine besondere Stellung zu haben. Die Kirchenväter haben diese Aussage als Hinweis auf die Wassertaufe verstanden. Praktisch alle Kirchenväter, und vor allem Irenäus und Augustinus, die sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben und auch sehr viel darüber gesagt haben. Für sie ist diese Stelle der Beweis, dass man ohne Taufe nicht gerettet werden kann. Und dass die Administration dieses Sakraments der Wassertaufe die Wiedergeburt schenkt, die Wiedergeburt bewirkt. Jeden Versuch, den Hinweis auf das Taufwasser zu vergeistlichen, zu spiritualisieren, lehnte Augustinus kategorisch ab. Die Frage ist, hat er recht gehabt? Sei angemerkt, dass auch Martin Luther einen ähnlichen Standpunkt vertrat. Das liegt daran, dass er der Auffassung war, dass Wiedergeburt sich nicht aus der Erwählung ergibt, sondern aus dem Sakrament selbst. Und dass Wiedergeburt laut Martin Luther keine Heilsgewissheit garantiert. Nur der Glaube rettet. Ja, um die Bedeutung der Worte Jesu zu verstehen, müssen wir die Stelle im Alten Testament nachschlagen, auf die der Herr sich bezieht. Das haben wir letzte Woche getan. Hauptsächlich ging es um diese Prophezeiung aus Ezekiel 36, Vers 25, erinnert ihr euch, wo Gott verspricht, im neuen Bund die Herzen der Israeliten auch mit einem reinen Wasser zu waschen. Er will reines Wasser über sie sprengen und sie von ihren Sünden reinigen. Und zudem, sagt auch dieser Vers, will Gott ihnen ein neues Herz geben und seinen Geist in ihr Inneres legen. Und aus diesem Vers kann man natürlich nicht schließen, dass das Wirken des Heiligen Geistes dieser Reinigung gleicht. Das lässt sich jedoch anhand anderen Stellen in der Schrift ableiten. Zum Beispiel Jesaja 44, Vers 3. Dort sagt der Herr: Ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Also wir sehen hier, dass die Ausgießung des Geistes unmissverständlich mit Wasser verglichen wird. Wie Wasser einen ausgetrockneten Boden erneut auch die Wirkung des Heiligen Geistes oder der Geist selbst unsere Herzen. Es ist auch nicht eine äußere Handlung, jetzt wie die Taufe, die das Herz erneuert, sondern die Wirkung des Heiligen Geistes. Deshalb ist auch diese Übersetzung geboren aus Wasser, das heißt aus Geist, auch eine korrekte Übersetzung. Das Neue Testament betont zwar die Bedeutung der Wassertaufe, doch ist diese lediglich nach Paulus in Kolosser 2, die Verse 11 und 12, nur das äußere Zeichen der Herzensbeschneidung und dient als sicheres Pfand für das Heil, das Gott dem Gläubigen schenkt. Also die Realität, die innere Realität ist die Beschneidung des Herzens durch den Heiligen Geist, das heißt die Transformation im Inneren unseres Wesens. Und die Wassertaufe ist das äußere Zeichen, das wir brauchen, um uns wirklich diese Realität, die wir nicht sehen, auch vor Augen malen zu lassen. Das ist die Funktion der Taufe. Deshalb ist Taufe auch wichtig. Taufe ist auch ein Gehorsamschritt. Das heißt, ein Christ, der sagt, ich brauche keine Taufe, hat irgendwas Wesentliches nicht verstanden. Es ist, als ob er sagen würde, ich brauche Jesus nicht. Taufe ist ein sicheres Pfand, dass Gott uns die Vergebung der Sünden gegeben hat, dass er uns gewaschen hat von all unseren Sünden durch das Blut Jesu Christi. Letzte Woche haben wir auch kurz erwähnt, dass Jesus in Vers 14 auch auf ein Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel in der Wüste anspielt, nämlich auf diese Episode mit der ehernen oder mit der bronzenen Schlange. Und das wollen wir nochmal lesen in Kapitel 21 von dem vierten Buch Mose, Kapitel 21 vom vierten Mose, die Verse 4 bis 9. Falls ihr eine Bibel habt, schlagt sie mit mir auf. Vierte Mose 21, Vers 4. Dort lesen wir, da zogen sie, also das Volk Israel, die Israeliten, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen, weil die Edomiter ihnen nicht die Durchreise auch erlaubt hatten. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Das haben sie schon mehrmals in den letzten 40 Jahren gesagt, aber wir sehen auch, welche Undankbarkeit sie wieder aufweisen, obwohl sie vor dem versprochenen Land jetzt stehen. Es dauert nicht mehr lange, bis sie da eingehen dürfen. Und da sandte, Vers 6, da sandte der Herr Seraph-Schlangen, also brennende, übersetzt, brennende Schlangen oder bissige Schlangen, man kann es übersetzen, so ein bisschen wie man will, unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Serachschlange, befestigte sie auf einem Feldzeichen. Das ist eigentlich eine Stange mit einem Feldzeichen, was praktisch für ein Lager gedacht war. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Und da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Also, wenn Jesus sagt, dass er erhöht werden muss, deutet er auf seine Kreuzigung hin und auch auf die Herrlichkeit, die daraus hervorgehen würde. Und er zieht hier eine deutliche Parallele zwischen dem Kreuz und der Stange, an der diese eherne Schlange befestigt war. Und was den Israeliten damals, die von diesen brennenden Schlangen gebissen worden waren, die Heilung ermöglichte, war der Glaube an Gottes Zusage und die Tatsache, dass sie auf die eherne Schlange geblickt haben. Also sie durften glauben und sagen, okay, Gott hat das gesagt, ich gehorche ihm und ich schaue auf diese Schlange und da geschah ein Wunder, sie wurden geheilt. Was uns heute die Erlösung ermöglicht, ist also der Blick im Glauben auf das Kreuz Jesu. Das haben wir in dem Lied gesungen. Wer auf Jesus am Kreuz blickt, der wird zur selbigen Stunde gerettet. Es gibt jedoch einen kleinen Unterschied zwischen der Vorschattung, also was damals in der Wüste vorgeschattet war, und dem Kreuz Jesu selbst. Während die Israeliten damals die Rolle der ehernen Schlange nicht vollständig verstanden und nur durch ihren Gehorsam gerettet wurden, indem sie, ohne wirklich zu verstehen, getan haben, was Gott wollte, und da wurden sie geheilt, ist es heute notwendig, die Bedeutung des Todes Jesu am Kreuz zu verstehen, um gerettet zu werden. Es ist nicht, weil du in eine Kirche gehst und siehst irgendwo ein Kruzifix und blickst auf diesen Kruzifix, dass du gerettet wirst. Du musst auch verstehen, was dort am Kreuz geschehen ist. Du musst die Bedeutung von dem Tod Jesu am Kreuz auch begreifen. Du musst daran glauben, dass Jesus tatsächlich die Strafe erlitten hat, die du verdient hattest. Und durch den Glauben werden deine Sünden auf ihn übertragen. Und im Gegenzug wird er dir seine Gerechtigkeit, wird dir seine Gerechtigkeit angerechnet. Wir sehen einen Tausch. Deine Sünden werden auf Jesus übertragen. Er trägt sie für dich. Er trägt den Zorn, das Gericht Gottes, an deine Stelle. Und er gibt dir auch die notwendige Gerechtigkeit durch den Glauben, die du benötigst, um vor Gott als gerecht zu stehen. Wir kommen nur zum Vers 16, zu dem bekanntesten und vielleicht beliebtesten Verse des Neuen Testaments. Wer kennt diesen Vers nicht? Wer hat diesen Vers nicht auswendig gelernt? Denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Vers 16 wurde oft als Evangelium in Kurzform bezeichnet, weil er praktisch das Evangelium in wenigen Worten zusammenfasst. Er bringt die wichtigen Wahrheiten des Evangeliums zum Ausdruck. Drei Dinge eigentlich, drei Wahrheiten. Erstens den universellen Charakter der Liebe Gottes. Diese Liebe gilt der ganzen Welt. Zweitens die Opferbereitschaft der Liebe Gottes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er bereit war, ein Opfer dafür zu bringen, dass es ihm gekostet hat, diese Welt zu retten. Und drittens, sie macht auch deutlich, welche Tragweite, welche ewige Tragweite diese Liebe hat. Das ist eine Liebe, die bis in die Ewigkeit reicht, die unser Heil garantiert. Und wir haben auch gesehen in Römer Kapitel 8, dass nichts uns von dieser Liebe Gottes auch trennen kann. Es garantiert auch die ewige Gültigkeit dieser Liebe, was Jesus getan hat. Ja, die Aussage, dass die Liebe Gottes die ganze Welt umfasst, wie Jesus hier sagt, war für Nikodemus, den Juden, den Pharisäer, eine revolutionäre Behauptung. Was er nicht einfach so verstehen konnte. Denn die Juden glaubten, dass Jahwe nur der Gott des Volkes Israel ist und dass die Heiden von den Verheißungen ausgeschlossen sind. Heiden haben keinen Anteil an die Verheißung Gottes. Paulus erklärt hier zum Beispiel im Epheser Kapitel 2, Vers 11, dass wir die Heiden damals den Bündnissen fremd waren. Wir hatten keinen Anteil an diesen Bündnissen. Und um gerettet zu werden, musste man Jude werden. Das heißt, musste man den Glauben des Volkes Israel akzeptieren. Erstens musste man sich taufen lassen, sich reinigen lassen. Damals hatte die Taufe eine reinigende Wirkung für die Juden. Und dann anschließend musste man sich für die Männer beschneiden lassen und dann belehren lassen. Und dann konnte man Teil auch des Volkes Israel werden, aber keine Chance für die anderen, für die Völker, für die Goim, gerettet zu werden. Was ist hier genau mit dem Begriff Welt gemeint, wenn Jesus sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt? Was bedeutet das, dieser Begriff Welt? Wir müssen wissen, dass im Johannesevangelium das griechische Wort, was hier benutzt wird, das ist das Wort Kosmos, wobei Kosmos hat bei uns eine bisschen andere Bedeutung. Also unter Kosmos verstehen wir das Universum, ja, heute. Weil Kosmos ist im Grunde genommen auf Griechisch das Gegenteil von Chaos. Das heißt, es beschreibt, und das ist die erste Bedeutung von diesem Wort, eigentlich die geordnete Schöpfung. Alles, was Gott ordentlich gemacht hat in der Schöpfung. Wir sehen Gott, als er die Welt schafft, trennt er Licht von Finsternis, trennt Wasser von Erde, er ordnet die Schöpfung, damit der Mensch darin wohnen kann. Also es ist das Gegenteil von Chaos, also eine Beschreibung der Erde, der Welt, in der wir leben. Zweitens bezieht sich auch dieser Begriff auf die Gesamtheit der Menschen, die auf der Erde leben. Also die Erde, der Kosmos, es ist auch die Gesamtheit der Menschen, die auf der Erde leben, die ganze Welt, so wie wir das auf Deutsch verstehen würden. Wenn wir sagen, die ganze Welt, dann spreche ich ja auch von der Gesamtheit der Menschen, die auf der Erde leben. Drittens beschreibt auch das Wort Kosmos etwas anderes, und zwar ein gottesfeindliches Wertesystem. Wenn wir von der bösen Welt lesen, dann verstehen wir, es geht um etwas, also um Menschen, die zu einem System gehören, das gottesfeindlich ist. Ein System, was sich gegen Gott und seine Anordnung erhebt. Also die böse Welt, ein gottesfeindliches Wertesystem. Und es ist hier, ich muss es sagen, es ist hier nicht klar, was gemeint ist. Sicherlich ist nicht der erste Sinn gemeint, sondern es ist nicht klar, ob die Welt als Gesamtheit der Menschen gemeint ist oder dieses gottesfeindliche System. Im zweiten Fall, wenn es um die Gesamtheit der Menschheit gehen würde, würde dies bedeuten, dass Gott alle Völker der Erde liebt und dass seine Liebe weit mehr als Israel umfasst. Das ist der natürliche Sinn eigentlich. Also die Liebe Gottes umfasst mehr als Israel. Und das ist auch, was wahrscheinlich auch Jesus zum großen Teil sagen will. Auch Nikodemus, Gott liebt mehr als die Juden, als Israel. Und ich bin auch für diese Menschen gekommen, bin gekommen, um für sie auch zu sterben. Jesus wird später von den anderen Schafen reden. Also es gab andere Schafen, ja, die auch gesammelt werden sollen. Er spricht wahrscheinlich von den Heiden, die noch gerettet werden sollen. Im dritten Fall, wenn das böse Wertesystem gemeint ist, würde dies bedeuten, dass Gott die Menschen liebt, obwohl sie Sünder sind und sich gegen ihn aufgelehnt haben. Das könnte auch die Bedeutung sein, wenn da steht auf Griechisch, obwohl es nicht so wortwörtlich da steht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für sie gegeben hat. Das würde er eigentlich die dritte Interpretation, die dritte Bedeutung auch betonen, unterstreichen. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, obwohl sie Sünder sind, obwohl sie sich ihn gegen ihn aufgelehnt haben, dass er bereit war, seinen Sohn für sie zu geben, damit sie gerettet werden, weil es keine andere Lösung gab. Ja, um die richtige Antwort zu finden, müssen wir uns zunächst fragen, welche Tragweite das Werk Jesu hat. Und die Frage lautet eigentlich, wen hat Jesus mit seinem Tod erlöst? Das ist eine sehr schwierige Frage und es gibt keine allgemeine, eine einzige Antwort unter Christen. Es gibt einige Unterschiede zwischen Christen. Manche bestehen darauf, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um die Erlösung aller Menschen ohne Ausnahme zu ermöglichen, möglich zu machen. Ja? Das klingt gut, aber wir müssen auch nicht vergessen, dass Jesus auch in den folgenden Kapiteln erklären wird, dass die Erlösung derer, wie er sagt, die ihm der Vater gegeben hat, keine bloße Möglichkeit, sondern ganz gewiss ist. Jesus spricht von den Menschen, die sein Vater ihm gegeben hat und dieses Heil ist gewiss. Also einerseits haben wir ja die Möglichkeit, also Gott hat seinen Sohn gegeben und macht möglich, dass alle Menschen gerettet werden, aber wir wissen, dass einige dieses Angebot nicht akzeptieren. Andererseits betont Jesus, ich bin gekommen, um diejenigen zu retten, die mir der Vater gegeben hat. Der Vers 16 betont zudem, und das ist auch das, was alle eigentlich alle, also was auch vielleicht, auch wenn wir Unterschiede haben, auch uns vielleicht einigen kann und auch gegen den sogenannten Universalismus, die Allversöhnung aller Menschen, dass Jesus ermöglicht, dass alle gerettet werden, auch der Teufel irgendwann, was auch aus meiner Sicht nicht biblisch ist. Der Vers 16 betont, dass zwar jeder theoretisch gerettet werden kann, jedoch unter der ausdrücklichen Voraussetzung, dass er oder sie glaubt. Ohne den Glauben kannst du nicht gerettet werden. Der Kernpunkt, wenn der Ausdruck die Welt hervorhebt, ist also, dass das Erlösungswerk Christi sich nicht auf eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Volk beschränkt, sondern sich an die Gläubigen auf der ganzen Welt richtet. Es ist in einem gewissen Sinne universell. Und das ist unabhängig davon, in welcher Zeit sie leben oder welche ethnischen Gruppe sie angehören. Es gibt keine ethnische Gruppe, zumindest in der Welt, die ausgeschlossen ist, von dem man sagen kann, für die ist Jesus nicht gestorben. Sie sind zu böse. Sie sind zu weit entfernt von Gott, dass sie gerettet werden können. Jesus kam in diese Welt, nahm Menschengestalt an, um Menschen zu retten. Und es wird am Ende vom Vers 16 und im Vers 17 betont, dass diejenigen, die an Jesus glauben, dem Gericht Gottes entgehen und dass Jesus genau zu diesem Zweck gekommen ist. Jesus ist gekommen, damit wir nicht gerichtet werden. Wir erinnern uns daran, dass als Jesus und die Zwölf in Lukas 9, die Verse 51 bis 56, von einem Dorf der Samariter nicht aufgenommen wurden, dass die Jünger ziemlich heftig reagiert haben und wir haben Jesus vorgeschlagen, dass Feuer vom Himmel auf sie herabfallen sollte und sie vernichten würde. Und Jesus weist sie zurück mit diesen Worten: Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern sie zu erretten. Also Jesus ist nicht als Richter gekommen, er wird ein zweites Mal als Richter kommen, aber jetzt in dieser Zeit ist er als Retter gekommen. Das betont auch die Wichtigkeit dessen, was er getan hat. Im Vers 18 wird näher erläutert, unter welchen Bedingungen diejenigen, die Menschen nicht unter Gottes Verdammnis fallen. Und zwar, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an ihm nicht glaubt, ist bereits gerichtet. Und diese Aussage macht deutlich, dass unser ewiges Heil von unserer jetzigen Antwort auf das Angebot abhängt, das Gott uns und Jesus macht. Gott macht uns in Jesus ein Angebot. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Wer dieses Angebot ablehnt, wer sagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht, wie es steht, ist bereits gerichtet. Es hängt von nichts anderem ab als Jesus. Nicht einmal von einer Ansammlung guter Werke, die wir im Laufe unseres Lebens vollbracht hätten, könnte man denken, ich werde noch etwas tun, um gerettet zu werden. Nein, es hängt nur einzig und allein von dieser Entscheidung, für oder gegen Jesus. Diese Entscheidung, ob für oder gegen Jesus, darf nicht auf später verschoben werden. Viele Menschen sagen, ich muss mir das überlegen, ich habe noch Zeit. Ja, ich werde vielleicht kurz vor meinem Tod diese Entscheidung treffen. Mein Vater gehört zu den Menschen, die das gesagt haben. Ich weiß nicht, ob er wirklich gerettet wurde. Ebenso gibt es auch keine neutrale Haltung, wenn es um Jesus geht. Du kannst nicht sagen, ich gehöre zu keiner dieser Gruppe, ich bin neutral, ich stehe in der Mitte. Wer sich neutral verhalten wird, entscheidet sich gegen Jesus. Jesus hat auch gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ja, wir kommen zu den Versen 19 bis 21. Dort wird erläutert, aus welchen Gründen sich die Menschen für Jesus oder sich gegen ihn entscheiden. Sie zu ihm kommen und nicht zu ihm kommen, um ihr Heil zu erlangen. Und der Schwerpunkt liegt dabei auf jenen, die sich weigern, zu ihm zu kommen und daher verdammt werden. Jesus greift hier eine Feststellung auf, die bereits im Vorwort des Evangeliums gemacht wurde. Wir erinnern uns im Vorwort, im Prolog des Evangeliums, dass Johannes gesagt hat, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen haben die Finsternis vorgezogen. Und dann hat sich Johannes im Prolog auf diejenigen konzentriert, die dieses Licht dennoch angenommen haben. Aber alle denen, die ihn angenommen haben, hat er das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 12, erinnert euch. Hier konzentriert sich Jesus auf die, die ihn ablehnen, die das Licht abgelehnt haben. Er erklärt, warum die anderen es abgelehnt haben und er sagt, weil ihre Taten böse waren. Sie haben das Licht abgelehnt, weil ihre Taten oder weil sie böse waren. Jesus fügt auch hinzu, jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Jesus sagt nicht hier, dass diejenigen, die nicht an ihm glauben, mal Gutes und mal Böses tun. Er sagt nicht, die sind fähig auch manchmal was Gutes zu tun. Seine Aussage ist ziemlich radikal. Er bekräftigt, dass sie durch und durch böse sind und dass diese Verdorbenheit dazu führt, dass sie nicht ins Licht treten wollen. Sie wollen nicht ins Licht treten, weil sie vielleicht nicht verstanden haben. Nein, sie tun das nicht, weil sie von Natur aus böse sind. Das ist, was Jesus hier lehrt. Sie tun das nicht aus Angst, ihre wahre Natur könnte aufgedeckt werden. Warum haben sie diese Befürchtung? Nicht in erster Linie, weil sie sich für ihr Verhalten schämen würden. Das ist nicht so gemeint hier. Könnte so verstehen, ja, sie wollen nicht ins Licht kommen, dass, damit ihre Werke nicht aufgedeckt werden. Damit nicht das, was sie im Gemeinden, ja, in versteckten Kammer aufgedeckt würde, dass sie sich dann schämen. Das ist nicht so gemeint. Sondern weil sie Gefallen an der Ungerechtigkeit finden. Sie wollen nicht diesen Lebensstil aufgeben. Deshalb kommen sie nicht ans Licht. Ich erinnere mich an eine Person, die wir damals in Frankfurt auf der Kaiserstraße im Rotlichtmilieu getroffen hatten, dort, wo wir evangelisiert haben. Und das war ein Zuhälter. Und er hat gesagt, ich möchte zu Jesus kommen. Also sagte er. Aber er sagt, es ist schwer für mich, weil wenn ich das tue, muss ich alles aufgeben, was jetzt mein Leben ausmacht. Also was mir auch mein ganzes Geld, also mein Einkommen. Apostel Paulus wird später im Römerbrief sagen, Kapitel 1, 21, dass obgleich die Menschen Gott erkannt haben, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und deshalb hat Gott sie entehrenden Leidenschaften überlassen. Also die Konsequenz für ihre Ablehnung von Gott führt sie zu einem Abfall von moralischen Werten und Tugenden. Jesus beschreibt dann in Vers 21 die Haltung derer, die in der Wahrheit leben. Auch hier handelt es nicht um eine Kategorie von Menschen, die tugendhafter sind als andere. Und zwar, es geht um diejenigen, die bereit sind, an Jesus zu glauben. Jesus spricht nicht von denen, die Gott aus der Welt gerettet und wiedergeboren hat. Also er meint nicht, dass sie besser sind als die anderen. Herr Gott hat sie nicht gerettet, weil sie besser wären als andere, weil er irgendwas in ihnen gesehen hätte, was lobenswürdig wäre. Das ist hier nicht gemeint. Es sind die, in denen der Heilige Geist wohnt. Sie sind durch das Wort Gottes und den Geist Gottes geheiligt worden. Und deshalb, aufgrund dieser Wiedergeburt, von der wir gesprochen haben, das ist die souveräne Wirkung des Heiligen Geistes, gehorchen sie der Wahrheit und kommen zum Licht. Also sie kommen zum Licht und nehmen die Wahrheit an, weil sie erneuert worden sind. Der Nebensatz ganz am Ende, damit seine Werke offenbart werden, dass er sie in Gott getan sind, lesen wir in Vers 21, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott getan sind. Es darf nicht auch falsch verstanden werden. Es bedeutet nicht, dass die Gläubigen aufgrund ihrer guten Veranlagung gerettet wurden, sondern es bedeutet, dass ihr Wandeln beweist, dass sie zu Gott gehören. Sie kommen zum Licht, weil sie zu Gott gehören. Es ist nichts anderes als das, was Paulus zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 sagt, wenn er sagt, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sehen, auch hier betont Paulus auch, dass Gott derjenige ist, der die Ehre verdient, weil er das in uns auch geschaffen hat. Wir sind seine Schöpfung. Wenn wir von Wiedergeburt sprechen, sprechen wir von dem alleinigen Wirken Gottes in uns, sodass wir keinen Ruhm hatten. Wir können nicht sagen, ich habe mich entschieden, geboren zu werden. Das können kleine Kinder nicht machen. Das hängt von ihren Eltern ab. Und so hängt es auch von Gottes Willen ab bei uns. Zum Schluss, auch wenn Jesus hier betont, dass niemand an ihn glauben kann, wenn ihm dies nicht vom Vater gegeben wurde, das ist nicht das Ergebnis einer Wiedergeburt wäre, werden wir als Leser dieser Zeilen ermutigt, unser Vertrauen in Jesus zu setzen. Wir sind aufgefordert, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen. Niemand kann sich damit entschuldigen, dass dies ihm nicht gegeben worden sei. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht an Jesus glauben, das ist mir nicht gegeben worden von Gott. Das ist keine gültige Entschuldigung. Wer auch behauptet, aufrichtig nach dem Willen Gottes zu suchen, muss Gottes Plan für die Welt auch zustimmen. Du kannst nicht sagen, ich stimme überall zu, wenn Gott was sagt, aber bei Jesus, das ist eine Ausnahme, das kann ich nicht akzeptieren. Du musst dem zustimmen, wenn du wirklich ehrlich Gottes Willen suchst. Wenn wir das tun, dürfen wir wissen, dass Jesus diejenigen, die zu ihm kommen, nicht zurückweisen wird und dass in ihm unser Heil gesichert ist. Jesus hat gesagt, ich werde diejenigen nicht hinauswerfen, die zu mir kommen. Und das ist eine erstaunliche Zusage für uns, die an ihn glauben, dass unser Heil in ihm gesichert ist. Amen.